Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hallo. Lars Sebastian, hi. Schön, euch zu sehen. Und gleich auch zu hören. Es ist Juni, der Sommer steht vor der Tür und tatsächlich werden wir drei uns in ziemlich genau 2 Wochen live sehen. Freue ich mich schon drauf. Wir werden hier nämlich in meinem Studio in München wieder eine Ausgabe live und in Farbe in 3D aufnehmen. Das wird groß, das wird toll, das wird eine Sensation. Besser als jede Champagnersause auf Sylt. Und auch unsere YouTube-Zuschauer können sich auf jeden Fall darauf freuen, denn ja, im Wesentlichen haben die ja was davon, wenn wir drei da zusammen nebeneinander in einem Raum im Bild zu sehen sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, unseren YouTube-Kanal auch zu abonnieren. Und wir werden bald auch ein kleines Geschenk, ein kleines Goodie für euch am Start haben, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich kann jetzt noch nicht verraten, was es sein wird. Ich kann nur so viel verraten. Es wird noch großartiger als unsere Podcast-Aufnahme, die wir in 2 Wochen dann wirklich zusammen machen. Also wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe, ich kann es noch nicht ganz genau versprechen, aber höchstwahrscheinlich lohnt es sich für euch, die nächste Ausgabe anzuhören. Denn, wie gesagt, wir werden da mit einem kleinen Goodie unterwegs sein oder auch mit einem größeren. So,
sag
ich
doch,
verrate.
Bei The Dip Kugelschreiber, jetzt ist es raus. Ich habe auch keinen Bock, dass wir immer hier so ein großes Bohai drum machen. Bei The Dip Kugelschreiber für jeden.
Für jeden. Zum unschlagbar günstigen Preis von 99,99 Euro.
Signiert.
Aber auch nur von Sebastian.
Ja, genau.
Ja, genau. Sonst wären sie ja noch wertvoller. Also, dafür verrate ich euch jetzt die Themen dieser Ausgabe. Wir haben wieder ein spannendes Themenspektrum für euch zusammengestellt. Wir diskutieren die Frage, ob Silber tatsächlich das Potenzial besitzt, ein Kursziel von 100 US-Dollar zu erreichen. Dann werden wir die Frage diskutieren, Korrektur. Wenn, dann jetzt? Fragezeichen. Also, das hat Lars in den Raum gestellt, werden wir auch nachher beantworten. Dann haben wir eine Hörerfrage. Was halten wir von der Faulbär-Strategie? Was das ist und was wir davon halten? Davon später mehr. Bill Ackmans seltsame Lieblingsaktie habe ich ausgegraben. Bei dem deutschen Wert Energiekontor. Da gab es ein exklusives Kaufsignal. Dann habe ich noch die Porsche-Aktie mit im Gepäck. Ja, da habe ich die Frage gestellt, Auto-Aktie oder Luxusplay? Und wir werden noch Sebastians Thema besprechen. Diese Rebellion ist jetzt gefährlich. Wogegen Sebastian rebelliert oder was er damit meint, das wird er uns auf jeden Fall nachher verraten. Und wenn ihr auch noch mal eine Hörerfrage an uns richten wollt, dann podcast@by-the-dip.de. So, müsste eigentlich sitzen nach 36 Ausgaben. Lieber schnell rein ins erste Thema. Silber, Sebastian. 100 US-Dollar?
Genau, ich habe Silber mitgebracht, denn wir hatten ja in der letzten Ausgabe über Gold gesprochen. Und das hat eine E-Mail-Flut ausgelöst. Erstmal mit viel Danksagungen, dass wir Gold thematisiert haben. Und natürlich, was ist jetzt los mit Silber? Mit dem kleinen Bruder des Goldes, wie so schön gesagt und gesagt wird. Und ich gebe mal ein paar Zahlen mit. Silber in diesem Jahr in Euro 34% im Plus. Wobei man sagen muss, es ist jetzt Freitagmittag. Silber ist hochvolatil. Vielleicht sind wir auch bei Veröffentlichung dann irgendwo 30% im Plus oder vielleicht sogar 40, das weiß man nie. Aber so Pi mal Daumen, also 34% im Plus. Gold 15% im Plus. Extrem beeindruckend bei Silber ist, dass wir es geschafft haben, Mitte Mai endlich über die 30-Dollar-Marke mal auszubrechen. Das war ein Tag mit einem fulminanten Ausbruch. Wir haben dann relativ kurz danach auch ein neues 11-Jahres-Hoch erreicht bei 32,50 $. Dann eigentlich den fast schon zu erwartenden Rücksetzer gehabt. Aber bis jetzt hält sich Silber richtig gut über diese wichtigen Marke von $30 und bereitet damit, sag ich mal, den Nährboden vor für eine nächste nachgelagerte Rallye. Denn fundamental sieht es bei Silber auch gut aus. Wir haben ein Riesendefizit im Markt. Wir haben aktuell 6 Jahre in Folge Silberdefizite gesehen. Das heißt, dass die Nachfrage höher war als das Angebot. Wir haben aktuell das zweithöchste Defizit in den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten bei Silber. Die Minenproduktion ist gleichzeitig deutlich rückläufig oder teilweise in manchen Jahren mindestens stagnierend. Und wir haben eine Nachfrageexplosion gerade auch aus dem Photovoltaikbereich heraus, gerade auch aus China heraus. Also diese politische Diskussion, dass die Chinesen Überkapazitäten haben, das ist bei Photovoltaik eigentlich für die Silberinvestoren gut, weil viel Silber nachgefragt wird und das natürlich auch eine gute fundamentale Ausgangslage liefert. Ich muss sagen, ich nenne jetzt nur ein paar Werte dazu oder ein paar Fakten, weil ich habe das bei mir im Podcast immer wieder ausführlichst mit Silber besprochen. Ich will jetzt hier gar keinen 20-Minuten-Monolog mal machen. Aber Silber zeigt also charttechnisch fundamental und auch im Verhältnis zu Gold ist Silber jetzt aus einer, sagen wir mal, lethargischen Phase ausgebrochen, wo Silber tendenziell viele Jahre immer sich schwächer entwickelt hat als Gold. Das wurde jetzt auch beendet. Kann man sich mal das Gold-Silber-Verhältnis anschauen. Also da sind wir bei Werten von gut 70, dass wir wieder mal auf einem Niveau sind, wo Silber aktuell Stärke zeigt. Und deswegen werfe ich jetzt mal die steile These in den Raum, dass Silber im nächsten Jahr, ich lege mich da jetzt mal fest, in meinen Augen das Potenzial hat, die $100 zu knacken. Vor allem, weil Silber ein kleiner Markt ist, ein relativ marktenger Markt verglichen mit Gold. Und wenn da Bewegung reinkommt, und wir haben das gesehen beispielsweise bei Kupfer, wie schnell dann so ein Markt wirklich deutlich steigen kann. Und wenn da bei Silber jetzt also entsprechend die Käuferschichten reinkommen, gerade die ETF-Investoren, die sich in den letzten Monaten deutlich zurückgehalten haben, wenn die aber jetzt die positiven Ausgangssituationen erkennen und auch diesen starken Ausbruch, den wir charttechnisch gesehen haben, wenn die das einfach in ihre Gleichung, in ihre Abwägung mit aufnehmen und dann sagen, wir haben jetzt Kaufinteresse, dann sehe ich, dass bei Silber einfach ein extrem schneller Sprung in $50, in die Richtung $50 und dann auch in Richtung $100 im nächsten Jahr möglich ist. Und diese These lasse ich jetzt mal von euch gerne challengen. Haltet ihr das für realistisch oder für Humbug?
Also als der Themenvorschlag da in der Liste stand, dachte ich, hä? Habe ich den jetzt gerade reingetippt? Geht doch gar nicht. Weil normalerweise, ich bin es natürlich gewohnt, dass mir Sebastian einen YouTube-Titel immer dann klaut, wenn sie mehr als 20.000 Klicks brauchen oder von bei mir gehabt haben, ist ja klar, nur auf Nummer sicher gehen, habe ich nachgeguckt und ich sage, hä, die waren doch gerade bei, sind über 20.000 gekommen, naja, dann war es klar. Also so ähnlich könnte man wohl auf der Plattform YouTube sich ein Video anschauen von mir, wo ich diese Frage für mich beantwortet habe. Und deswegen fasse ich mich mal kurz. Ich bin ebenfalls sehr bullisch für Silber. Ich bin, und das kommt jetzt nicht allzu häufig vor, etwas zurückhaltender gewesen als Sebastian. Timing ist ja manchmal eine schwierige Geschichte im Rohstoffsektor und gerade in den Edelmetallen. Deswegen, dass die $100 erreicht werden, das halte ich für absolut realistisch. Das glaube ich tatsächlich auch. Ob das bis zum nächsten Jahr bereits der Fall wird, sagen wir mal so. Für mich persönlich wäre in den nächsten 12 Monaten jetzt erstmal das, und das reicht ja eigentlich, um schön reich und vermögend zu werden, erstmal das Kursziel 50 US-Dollar. Aber darüber schießen wir halt auf ein neues Allzeithoch. Und deswegen, ja, wenn Silber mal ins Laufen gekommen ist, dann meist noch deutlich stärker, als die Masse es erwartet. Gerade weil es so viele Jahre, ja teilweise gab es ein ganzes Jahrzehnt, wo nichts passiert ist. Also da baut sich dann richtig Druck auf. Ich will da auch gar nicht zu viel dran packen, damit das nicht zu marktschreierisch wird. Ich bin bullish, ich bin auch investiert. Und aus charttechnischer Sicht sollten wir ja möglichst nicht mehr unter 26, 27 US-Dollar zurücksetzen. Das würde das ganze Szenario ein bisschen in die Zukunft verschieben. Aber ansonsten mache ich einfach mal 2 dicke Striche unter diese These und sage, jo, dann mal los. Dann kann ich mir das nächste Thai-Curry beim Mittagstisch wieder leisten.
Ja, ich bin auch investiert. Insofern bin ich auch bullish. Insofern fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwer, dann Gegenargumente zu finden. Ich denke, es wäre wichtig, ein dickes Wenn noch mit dran zu packen. Denn zumindest ist das ja aktuell so, dass wenn der US-Dollar relativ stark ist, dass das dann letztendlich relativ schwach, also negativ ist für Silber. Und insofern, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, das gebe ich zu, dass eine Zinserhöhung kommt, dann wäre das höchstwahrscheinlich nicht so richtig produktiv für Silber. Also dann würde wahrscheinlich diese Marke, Lars, die du genannt hast, höchstwahrscheinlich wieder von oben nach unten hin durchbrochen werden. Aber wie gesagt, das ist nicht das allerwahrscheinlichste Szenario. Ronald-Peter Stöferle, ich habe ihn im letzten Podcast schon erwähnt, mit dem habe ich ja neulich ein Interview gemacht. Gold war der Hauptfokus, aber wir haben auch über Silber gesprochen und er sagt ja im Wesentlichen, also er hat das Wort nicht benutzt, aber dass Gold in so einer Art Superzyklus drin ist, dass sich dieses Playbook insbesondere für Gold massiv verbessert hat und dass Gold in diesem Jahr zehnt, muss man sagen, bis 2030 tatsächlich sehr, sehr viel Potenzial hat. Und wenn man davon ausgeht, dass Silber im Gefolge von Gold immer diesen Aufschwung mitmacht und wahrscheinlich sehr viel stärker mitmachen wird, als Gold letztendlich nach oben steigen sollte, dann gehe ich auch davon aus, dass diese $100 realistisch sind. Und die Frage bis nächstes Jahr, das finde ich ehrlicherweise, Sebastian, auch ein bisschen gewagt. Ich kann dir das aber jetzt gar nicht rational, ehrlicherweise, begründen. Ja, ich finde es nur ein bisschen extrem, wenn wir jetzt gerade irgendwo bei 30, $32, ich meine, das wäre ja eine Verdreifachung. I don't know. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht passieren wird, oder?
Ich begründe es gerne. Also es klingt jetzt erstmal so unlogisch, aber Silber, muss man sagen, Silber ist ein Biest. Also ich habe mein erstes Silber vor fast 20 Jahren gekauft, 2005, damals die Unze irgendwo $6 noch und dann peu à peu dazu gekauft. Also von meinem investierten Vermögen knapp 5% sind in physischem Silber investiert. Und bei Silber ist es eben so, du hast ewig lange Phasen. Also wer mal Bock hat, guckt sich mal einen Chart irgendwo an, möglichst langfristig, da geht einfach gar nichts. Nicht nur 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Dann hast du so einen krassen Ausbruch wie 2011, da geht Silber auf fast $50 wieder. Dann bricht es wieder ein und dann stagniert das ganze Ding. Und dann sagen viele, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf auf Silber. Weil Silber, man muss investiert sein, man muss es kaufen, wenn es wirklich gar keiner haben will. Und in Anbetracht dessen, was wir jetzt gerade sehen, also diese beeindruckende Stärke bei Gold, die auch Zinserhöhungen, ich meine, wir hatten Anfang des Jahres 7 Zinssenkungen eingepreist, jetzt haben wir vielleicht noch eine, hat Gold 0,0 interessiert, hat Silber auch nicht interessiert. Wir haben sogar gesehen, wie Silber zuerst schwächer war und jetzt brutal aufgeholt hat und wie gesagt, vorhin 30% im Gewinn liegt dieses Jahr. Und wenn da Momentum reinkommt, also wenn da jetzt ein kleines Umdenken stattfindet und Investoren doch sagen, boah, schaut euch mal Kupfer an, was da gegangen ist. Schaut euch mal im gesamten Rohstoffsektor, Kakao, Orangensaft, also was für krasse Bewegungen wir aktuell sehen. Und Silber ist unglaublich angespannt. Das aber auch seit Jahren. Also da haben die Kritiker schon recht, wir haben da gute Fundamentaldaten seit Jahren. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer Ausgangssituation, die das Potenzial hat, dass Silber sich ganz schnell nach oben bewegen kann. Und dann macht das Edelmetall eben nicht einen Sprung von 2%, sondern es sind da Sprünge von 10%, 15%, 20%. Und wenn es so einen richtig krassen Silberhype gibt, dann glaube ich, dass wir die $100 auch mal berühren können. Ob wir die dann halten, ob wir wieder auf $50 zurückgehen, das werden wir dann sehen. Aber wenn da jetzt wirklich richtig Druck reinkommt in diesen kleinen Markt, dann halte ich die $100 für nicht übertrieben. Ich würde dieses Kursziel gleich, Timo, normalerweise nicht ausrufen. Hätte ich letztes Jahr nicht und davor auch nie ausgerufen. Aber jetzt habe ich so aufgrund der 20-jährigen Beobachtung, wo ich mich fast täglich mit Silber auseinandersetze, das Gefühl, wir könnten am Beginn sein, wo Elon Musk auf die Rakete drückt und die fliegt zum Mars.
Würdet ihr sagen, dass wenn Silber jetzt relativ kurzfristig, also in den nächsten 6 bis 12 Monaten, die $50 erreichen würde, dass es dann auch relativ schnell auf die 100 gehen könnte? Also von dort aus nochmal eine Verdopplung?
Klares Ja von mir. Also Silber geht schnell. Schau dir auch nochmal Silber-Volatilitäten an. Schau dir mal die Silber, auch wenn du dir einfach Candlestick-Charts anschaust. Wenn in diesen Markt Zug reinkommt, dann Vollgas. Da gibt es eigentlich nur 0 oder 1 bei Silber. Entweder passiert gar nichts oder es fällt oder es schiebt wie verrückt.
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ich finde das als Kursziel plakativ sehr gut. Ziemlich genau sollten es eigentlich eher nächstes Jahr, ganz genau kann ich es nicht sagen. Also 75 bis 77 US-Dollar. Aber das ist ja schon ziemlich nah dran an den 100 US-Dollar. Und ich sage mal, wer jetzt über einen Kauf nachdenkt, dem kann es vielleicht auch egal sein, ob es dann 77 US-Dollar oder 100 werden. Aber wer Lust hat, schaut sich mal, ich bin jetzt gerade nochmal reingegangen, so das Jahr 2010, 2011, ja, im Tief bei $9, im Top bei $55. Das ist also mehr als das, was Silber jetzt laufen müsste. Und 1979 haben wir sowas Ähnliches schon mal gesehen, im Tief bei $4,50 und im Hoch dann ein Jahr später bei fast $50. Und von daher, wenn es mal losgeht, dann geht es wirklich richtig schnell los. Und wir können ja auch hier mal einen Punkt draus machen. Wenn man solche Spekulationsblasen sieht und dann darüber nachdenkt, dass Spekulationsblasen sich heute tendenziell weiter ausweiten, dann kannst du natürlich auch $120 oder $130 dran packen, weil der Markt so klein ist. Und von daher ist es dann auch, ja, die Gebrüder Hand lassen, schön grüßen, ist es dann natürlich auch bei legaler Spekulation möglich, dass so ein Markt mal total durch die Decke geht. Das gibt er dann her. Aber ich glaube, wir sollten hier vielleicht am Ende eher nochmal den Disclaimer drunter packen, dass es natürlich keine garantierte Bewegung ist. Und selbst wenn wir alle drei bullish sind, muss man eher nochmal überlegen, ob Silber gerade kurzfristig heiß gelaufen ist. Aber ja, wenn wir jetzt die Klappe halten und nicht drüber sprechen, dann ist ja auch niemandem damit gedient.
Ja, es ist ja ein beliebtes Edelmetall. Und abschließend sage ich noch, wer überlegt, in Silber einzusteigen? Ich würde nie Ausbrüche kaufen, weil das geht zu schnell. Ich würde wirklich, Silber ist by the dip. Da muss man die Rücksetzer, die mitunter brutal heftig sein können. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt die Ausgabe aufnehmen und am Sonntag zur Veröffentlichung stehen wir 10% tiefer. Also mit sowas muss man bei Silber rechnen. Aber das sind dann genau die Momente, wo man sagt, da kaufe ich mich mit einem gewissen Horizont ein. Ich bin da langfristig unterwegs. Und warte einfach ab. Aber so Ausbrüche, die kriegt man bei Silber sowieso meistens nicht. Also da bewegt sich das Edelmetall zu schnell.
Ich stelle meine Unzen einfach mal für $150 auf eBay jetzt zum Verkauf rein. Und dann werden wir ja wohl merken, wenn sie gekauft werden.
Ich nehme sie und dann haben wir das, weißt du, kennst du die Private Equity Firmen, die so Mini-Beteiligungen zwischen Firmen hin und her schieben zu irrsinnigen großen Bewertungen, vor Börsengang. Und wenn ich jetzt von dir für $150 kaufe, dann haben wir ja schon mal diesen Preis. Weißt du, dann kann ja keiner sagen,
das kostet die Lehre nicht. Ah, das ist auch eine gute Idee. Und das andere Projekt machen wir 10 Stück und ich mache dazu noch handsigniert. 10 Silberunzen und ein handsigniertes Schriftstück, wo drauf steht, das sind meine Lieblingsunzen und dann für 3,5 Mille rein und ab dafür.
Also das heißt, wir können schon so einen Merchandise-Link oder so einen Link zu einem Shop oder so können wir schon unten drunter hängen. Erst unser Kugelschreiber von Sebastian signiert für €99,99.
Tasse und jetzt hatten noch wir schon.
Für 3,5 Mille.
Wie bitte? Tasse hatten wir schon mal, Timo. Eine Tasse wollten wir auch schon mal verschenken mit meinem Konterfrei.
Tasse hatten wir auch schon. Ja, da muss ich mir noch für mich ein Produkt ausdenken. Ja, was können wir von mir? Weiß nicht. Unterwäsche.
Okay. Jetzt, du hast es versaut.
Gehen wir lieber weiter zum nächsten Thema.
Genau.
Genau. Korrektur. Wenn dann jetzt. Bist du sicher, Lars, dass die Korrektur jetzt
eigentlich
kommt?
Das gleiche Thema und ich bringe das so lange mit, bis, bis es keiner mehr vergisst. Zuletzt habe ich ja eine Warnung an die Anleger ausgesprochen und jetzt sind wir ein paar Prozent tiefer und ich möchte hier nur noch mal meinen Standpunkt ganz klar zum Ausdruck bringen, dass diese Korrekturen kaufenswert sind. Und wenn dann jetzt bezieht sich darauf, dass wir momentan gerade, für mich ist das ja ein ganz wesentlicher Treiber, neben die Quartalszahlen haben uns bei den großen Unternehmen jetzt ja nicht so viel gebracht, dass man sagen könnte, die sind auf breiter Front, waren die jetzt enttäuschend oder nicht. Es gab wie so häufig ein gemischtes Bild. Ja, eine Salesforce war jetzt weniger gut als eine Dell, eine Nvidia hat wieder voll geliefert. Also hier kann man nicht sagen, das Bild ist eindeutig. Aber die Liquidität bestimmt ganz viel und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 2 bis 2,5 Wochen, so im Laufe des Juni, ist die Liquiditätssituation möglicherweise noch leicht angespannt, bietet zumindest mal jetzt keinen Support für die Märkte. Und da wir uns jetzt mal vom Top schon ein bisschen wegbewegt haben, ich würde aber auch gar nicht auf die Idee setzen, von fallenden Kursen jetzt zu profitieren. Ja, also dass man diese Korrektur jetzt spielen muss, und sagt, vielleicht gibt's noch mal, vielleicht fällt der Markt noch 3%, vielleicht fällt er auch 7 oder 10%. Das kann durchaus sein. Nur der Gedanke, wir kommen dann zur Jahresendrallye. Also nicht zu vergessen, im September wiederzukommen. Ich glaube, das wird dieses Jahr zu spät sein. Das ist ein rein taktischer Gedanke. Und von daher bereithalten, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir werden weitere Allzeithochs in diesem Jahr sehen. glaube ich. Aber ich denke, das kann ich an jeden Satz, den ich hier spreche, natürlich theoretisch hinten dran fügen. Das ist nur mein Standpunkt. Und das jetzt auch nicht überzubewerten. Also wenn ich sehe, wie selbst die Werte, die Aktien, von denen es die ganze Zeit heißt, sind aber recht hoch bewertet, auch so eine Broadcom oder so, man sagt, naja, das ist natürlich schon recht kräftig. Überall dort, wo wir Korrekturen sehen, selbst bei Bitcoin, sind die doch harmlos. Also diese flachen, leicht zweifelaufkommenden Korrekturen sind für mich ein super bullisches Zeichen. Das kann noch ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen so weitergehen, aber das ist für mich alles kaufenswert.
Das kann ich nur so unterstreichen. Ich hatte das neulich in einem Video. Ich habe eigentlich zwei Videos gemacht und dann gibt es ja immer die Spezialisten, die gucken nur das Thumbnail an und den Titel und denken, du widersprichst dir. Aber meine Meinung ist übergeordnet, bin ich total positiv gestimmt. Also wir werden jetzt dann, Lars und ich lesen wahrscheinlich das gleiche Research von Steno, aber wir werden jetzt dann eine heftige Liquiditätswelle in den nächsten 2, 3, 4 Wochen bekommen. Wir haben gesehen, dass das US-Finanzministerium sich vollgesogen hat mit Geldern, sei es von den Steuern, die jetzt im April bezahlt wurden, sei es auch von Ausgabe von Anleihen. Da werde ich dann am Ende von dem Podcast noch was sagen zur Rebellion. Also da ist Geld da und wir werden im Januar natürlich wieder sehen in den USA die aufkommende Diskussion über das sogenannte Debt Ceiling, also diese Schuldenobergrenze oder dieses Schuldenlimit. Da wird im Vorfeld wahrscheinlich wieder viel Geld fiskalpolitischerseits mobilisiert werden, auch im Hinblick auf die Wahl. Ich meine, schauen wir auch mal auf die Umfragewerte. Donald Trump trotz allem ist aktuell vor Joe Biden. Das heißt, Joe Biden bleibt jetzt nicht so viel übrig, außer noch mehr Geld irgendwo reinzupumpen und zu gucken, wie er da noch ein bisschen was deichseln kann. Also ich gehe da auch davon aus, dass wir jetzt im Sommer eine heftige Liquiditätswelle bekommen. Aber jetzt für einen Moment, und das hatte ich nämlich auch in einem zweiten Video gesagt, fand ich etwas frappierend, dass Mike Wilson, er ist ja von Morgan Stanley und er ist ja der medial fast bekannteste Perma-Bär in den USA. Und er hat jetzt mehr oder weniger das Handtuch geworfen, ist so ins Bullenlager gegangen. Wobei man sagen muss, natürlich die Analysten denken immer in Szenarien. Und er hat jetzt zumindest sein Basisszenario von negativ auf positiv mal etwas nach oben gesetzt. Aber das ist für mich schon so eine Art Kontraindikator, wo man jetzt sagen könnte, naja, eine Person ist die dann Kontraindikator. Aber da muss ich sagen, wenn jemand, der über Jahre lang hinweg immer negativ gestimmt war, jetzt auf einmal ins positive Lager rübergeht, dann ist es fast, wie wenn Bild-Zeitung jetzt schreiben würde, DAX 40.000. Also ich bin dabei, Lars, dass wenn Korrektur sind jetzt zumindest die Voraussetzungen gut, und warum sage ich gut, weil ich mich über Korrekturen freue. Also ich würde mich freuen, wenn es jetzt mal gute Aktien auch mal 10-15% billiger gibt. Aber alles, was wir bekommen, ist mal ein Rücksetzer um 7%. Und dann musst du halt gucken, dass du schnell noch was, ein bisschen was aufsammelst. Aber so eine richtig gute Einstiegsgelegenheit, die gab es jetzt leider in diesem Jahr noch nicht.
Ich hätte noch eine These oder vielleicht auch ein Szenario, dass wir jetzt vielleicht bis zur ersten Zinssenkung, so sie denn kommt, zumindest immer nur diese Mini-Korrektürchen sehen. Und erst dann, wenn die Zinssenkung sich tatsächlich materialisiert hat, danach, dass es dann möglicherweise eine etwas stärkere mittelfristige Korrektur kommt, die ein bisschen weiter nach unten geht und die auch ein bisschen länger dauert, weil die Großen dann ja höchstwahrscheinlich ihre ganzen Portfolios noch mal ein bisschen umstrukturieren. Also mit den Großen meine ich jetzt die Milliarden-Player, die werden sich ja dann auf ein anderes Umfeld einstellen müssen.
Also grundsätzlich würde ich dir recht geben, weil das statistisch oft eine zutreffende Beobachtung war, dass der Zeitpunkt der Zinssenkung dann gar nicht mehr bullisch war, oft sogar eine Korrektur begann. Aber dieses Jahr meines Erachtens nicht. Mir fällt kein Szenario ein, wie das dritte oder vierte Quartal, oder sagen wir mal bis zur Präsidentenwahl. Wer weiß schon, was abends passiert. Vielleicht steht ja auch irgendjemand da und knallt mit zwei Knarren und schießt der so in die Luft und sagt, I'm back oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Also sagen wir mal bis zur Wahl. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir da nicht vorstellen. Erstens kann es natürlich sein, dass die Zinssenkung sich so lange noch hinzieht, durchaus. Aber dass wir hier eine große Korrektur sehen, jetzt, ich glaube es einfach nicht. Es ist für mich das Unwahrscheinliche. Das ist halt ein Wahljahr und es ist ein ganz besonderes Wahljahr und es wird sich auch total crazy teilweise anfühlen, glaube ich. Das ist jetzt alles nur Vorgeplänkel. Was da nach dem Sommer passiert, da zweifelt man schon. Da wird man wahrscheinlich an gutem Geschmack und der Menschlichkeit hin und wieder zweifeln. Aber ich glaube es nicht. Ja, sonst gebe ich dir recht, aber die Banken, worauf sollen sich die Banken jetzt einstellen? Also letztlich glaube ich auch, dass das Jahr 2025 kein sehr negatives werden wird. Aber da kommen noch viele Ausgaben, können wir noch drüber sprechen.
Ich glaube, an meinem guten Geschmack und an meiner Menschlichkeit muss man auch zweifeln, weil tatsächlich habe ich mir jetzt die ganze Zeit, ich habe gar nicht zugehört, Lars. Also egal, was du gesagt hast, alles richtig. Aber ich war die ganze Zeit bei meiner Produktidee. Ein Timo Bautzus Sport-BH, handgenäht. Das wäre was, oder?
Für Männer oder Frauen?
Alle. Alle okay. Menschen können sich daran erfreuen. Jeder. Ja. Egal welchen Geschlecht.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte unsere letzte Folge werden. Heute wird noch irgendwas richtig schief gehen. Ja, ich glaube schon. Aber komm, dann lass es uns noch genießen, die letzten 30 Minuten. Irgendwas passiert heute noch.
Die Ruhe vor dem Sturm. Sebastian, wie siehst du das mit der Korrektur?
Oder mit deinem Produktidee?
Oder mit meiner Produktidee.
Ich muss sagen, ich widerspreche Lars in dem Punkt. Also ich für dieses Jahr sehe ich es wie Lars. Wenn Korrektur sind jetzt die Voraussetzungen in Anführungsstrichen gut, danach sehe ich es auch positiv. Ich frage mich aber, ob das nächste Jahr wirklich ausgenommen positiv wird, weil wenn wir jetzt ein bisschen in die USA auf die Wirtschaftsdaten schauen, wir hatten gestern ein etwas schwächeres BIP gesehen und der Konsument lässt ein bisschen nach. Und was eigentlich das Thema ist, und das hatten wir schon im letzten Jahr diskutiert, Lars und ich, du hattest ja in den 70ern die Inflation, die in Wellen sich bewegt hat. Und ich finde, das ist ein bisschen aus dem Fokus rausgegangen, weil wenn wir mal schauen, gerade Deutschland, die Inflationsdaten kommen heißer rein, wie Analysten sagen, als vorher gedacht. Frankreich auch etwas heißer. USA sehen wir, die Inflation ist sticky oder klebrig auf Deutsch übersetzt. Also wir kommen nicht mehr so wirklich runter. Und jetzt stelle ich mir die Frage, dieses Jahr werden wir das irgendwie alles übertünchen mit Geld und mit dem Sparkonto vom amerikanischen Finanzministerium, dass sie da Geld drauf werfen. Weil wenn jetzt der Aktienmarkt noch irgendwie wackelig wird, dann hat Biden sowieso gar keine Chance mehr, irgendwas zu reißen. Also das sehe ich dieses Jahr fast schon als gerettet an, in Anführungsstrichen. Aber im nächsten Jahr, wenn die Wirtschaft schwächer werden sollte, wenn dann die Inflation wieder höher reinkommt, sie also nicht zurückgeht. Wenn vielleicht die Diskussion aufkommt, das können wir mal noch auslagern, ob überhaupt 2% Inflationsziel sinnvoll sind oder ob die Notenbank sagen, naja, mit 3% können wir doch auch leben in Anbetracht der hohen Schulden. Also ich bin dafür nächstes Jahr nicht so positiv gestimmt, sondern könnte mir schon eher denken, dass 2025 holpriger wird, was dann wieder gute Nachkaufschancen bedeuten würde. Aber für dieses Jahr bin ich bei Lars.
Also genau, ist ja heute gar nicht Thema, unterm Strich. Ich glaube, das Jahr 2025 wird ein positives Vorzeichen haben. Aber, das habe ich ja schon vorher gesagt, ich glaube, zum Ende dieses Liquiditätszyklus werden wir sehr viel volatilere Märkte sehen. Ich glaube, dieses Jahr keine großen Korrekturen. Nächstes Jahr können wir sowas wie 2018 oder so, dass wir so ein richtig schwaches Quartal malen mit -15, -20%. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil die Notenbanken schneller reagieren müssen und das wird schwieriger. Das werden sie dieses Jahr versuchen zu vermeiden. Aber feiern wir erstmal Weihnachten und dann schauen wir.
Ja, und ich freue mich drauf. Also wenn wir mal wieder ein Quartal hätten, absolut. Weißt du, 20% minus. Da macht es ja richtig Spaß. Da macht es ja wirklich richtig Spaß zu sagen, jetzt kaufe ich oder welche Aktien sind jetzt billig. Da gehen ja, wenn der Index 20% runtergeht, gehen ja manche Einzelaktien 30-40% vielleicht runter. Und je nachdem, was der Auslöser ist für die Korrektur, ist es wieder aus dem Finanzbereich oder sonst wo, kaufst du da vielleicht eine Goldman Sachs oder eine JP Morgan oder was total billig ein. Also von daher, das ist eigentlich das, was für mich immer am allermeisten Spaß macht.
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Aber Szenario, Korrektur, jetzt eher etwas, was kurzfristiger stattfindet, ja, also das heißt in den nächsten Wochen, vielleicht in den nächsten Monaten und dann hinten raus quasi im vierten Quartal spätestens dann wieder Höchstkurse,
Rekordkurse? Vorher schon. Vorher Im dritten schon. Und vierten. Ich würde sagen im zweiten Halbjahr. Also wir haben jetzt noch den Juni, aber dann ab dem zweiten Halbjahr würde ich sagen, da gibt es dann kein Aus mehr an den Börsen. Da wird alles gezündet, was gezündet werden kann.
Okay. Ja, dann ist natürlich die Frage, kriegt man dann überhaupt in diesem Jahr noch eine Möglichkeit, die Foulbear-Strategie oder beziehungsweise im nächsten Jahr die Foulbear-Strategie umzusetzen, wenn alles so bombastisch gelaufen ist, Sebastian? Das ist die
Sehr gut, Timo. Ja, wir kriegen ja viele Fragen. Danke dafür. Und immer mehr schicken. Also schickt so viele habt, was ihr wissen wollt. Und eine Frage von Richard ist mir aufgefallen, weil er wissen wollte, was wir von der Foulbear-Strategie halten. Und ich muss sagen, ich habe erst mal nachgedacht, irgendwie. Ich wusste, ich hatte von der Strategie schon mal gehört. Und dann fiel mir ein, Timo, du und ich, wir hatten uns bei einer Flasche Wein darüber mal in München unterhalten. Und dann fiel mir ein, okay, googelst du das mal? Und es gibt ein Buch, wohl vom Erfinder, das habe ich mir jetzt nicht geholt. Und es gibt ein sehr gutes Video dazu. Eigentlich das einzige, wo mal einer diese Strategie ausgewertet hat. Das bist du, Timo. Das ist, kann ich auch jedem wirklich empfehlen, weil du es sehr tiefgründig dort analysiert hast. Und weil ich dir natürlich hier die Expertise auch zutraue, habe ich da mir mal auch ein paar Infos rausgeholt. Und Timo greift gerne ein, wenn ich irgendwo abweiche. Aber die Faulbär-Strategie ist eine Strategie, wo man sagt, okay, man guckt verschiedene Länder-ETFs an und kauft dann immer zum Beginn des neuen Jahres den Länder-ETF des Vorjahres, der besonders schlecht lief. Jetzt hat das natürlich die Konsequenz, dass man in der Regel bis auf relativ wenige Ausnahmen, mal Spanien oder Dänemark rausgenommen, nur Schwellenländer kauft. Weil klar, in Schwellenländern sind meistens dann politische Risiken vorhanden, wirtschaftliche Risiken, Inflation. Und dann sind natürlich diese Märkte oftmals besonders volatil. Das heißt, in einem Jahr können die 30%, 40%, 50%, 60% verlieren. Im nächsten Jahr können die aber auch wieder 30%, 40%, vielleicht 100% dazulegen. Und dann kauft man also immer den möglichst schwächsten Länderindex, hält den genau ein Jahr, verkauft, realisiert im besten Fall die Gewinne und guckt dann halt wieder rückwirkend, okay, wer war jetzt der Schlechteste? Die Strategie, und da wird es interessant, ist ausführlich gebacktestet. Und Backtest, ich erkläre es mal allen, ist, wenn man also verschiedene Finanzdaten zu einer Strategie in eine Software packt und dann einfach guckt, wie hätte die rückwirkend abgeschlossen oder abgeschnitten. Und ich muss sagen, bei diesen Backtests werde ich immer gleich skeptisch und misstrauisch, weil man natürlich rückwirkend, wenn ich die Daten entsprechend reinpacke und wenn ich dann noch Annahmen treffe, und diese Annahmen sind bei dieser Strategie gegeben, dass beispielsweise Länder wie Venezuela, Chile, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Griechenland, jetzt wahrscheinlich auch Russland, die sind da nicht dabei. Und wenn ich dann so verschiedene Annahmen da einfach treffe, dann kann ich natürlich rückwirkend über 20 Jahre so lange testen, bis da eine Bombenperformance rauskommt. Wenn ich diese Strategie dann aber in die Realität umsetze, dann kann es oft sein, das ist die Konsequenz, dass die binnen Wochen komplett kollabiert, weil das sogenannte Overfitting heißt das beim Backtesting. Das heißt, dass ich die Daten wirklich so eng eingrenze, bis rückwirkend so was unglaublich Gutes rauskommt, was aber in der Realität gar nicht existieren kann. Und das mal so viel zu dieser Strategie. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde es jetzt nicht die durchdachteste Strategie, einfach so die Länderverlierer zu kaufen. Ich meine, es gibt die Dogs of the Dow-Strategie, wo ich mir die schwächsten Dow-Aktien reinhole. Da bin ich wenigstens noch in den USA. Aber so Schwellenländer haben dann oft ihre eigenen Probleme, warum sie eben so schwach waren. Also ich finde, da müsste man eher mal auch fundamental reingucken, als die blind zu kaufen. Timo, du hast richtigerweise gesagt, man kann von Glück reden, dass Russland 2021 nicht aufgetaucht ist. Sonst hätte man 2022 massiv damit verloren, als hier der Krieg gegen die Ukraine begann. Also von daher, ich muss sagen, das ist eine Strategie, die lässt sich ganz gut lesen, da kann man ganz gut vielleicht mal drüber sprechen, aber es ist jetzt keine Strategie, die ich jetzt irgendwie für durchdacht erachte und vor allem, wie gesagt, diese Gefährlichkeit, dass hier in Backtests, also rückwirkend tolle Renditen rauskamen, das heißt null Garantie, dass diese Strategie irgendwie in der Zukunft funktioniert. Also von daher, ich bin da sehr, sehr skeptisch, was sowas angeht.
Hundertprozentig d'accord. Also im Wesentlichen hast du alles gesagt und ja, also ich habe da nichts weiter beizutragen. Diese willkürlichen Länderausschlüsse, das ist ein Problem, was dann also quasi mit dem besonders hohen Grad an politischem Risiko begründet wurde, aber ehrlicherweise jetzt nicht so besonders einleuchtend ist. Also wie hoch muss der Grad des politischen Risikos sein? Wie bemisst man den, damit ein Land also quasi auf der Blacklist, auf der schwarzen Liste landet und ein anderes dann also wieder mit reinkommt? Und insofern, ich bin auch kein Fan dieser Strategie.
Ja, vor allem, wenn du die Liste anguckst, 2015, ich habe sie gerade mal vor mir, da war Russland mit drinnen, aber du hast die Türkei ausgeschlossen. Also weiß ich nicht, weißt du, ob man da eine Abwägung machen kann oder ob man nicht hinterher gesagt hat, naja, eigentlich haben die mir die Performance versaut, ich nehme sie mal raus, aber ich begründe es mit einem politischen Risiko. Also ich fand es ein bisschen hanebüchen.
Ja, und das Ding ist, dass du halt wirklich nur auf die Performance schaust. Du schaust dir nichts anderes an. Also immer nur den Worst Performer aus dem Vorjahr, den kaufst du in der Annahme, dass dort besonders hohes Turnaround-Potenzial ist. Und günstig kaufen und teuer wieder verkaufen, das ist natürlich jetzt erstmal vielleicht das, was man langfristig machen sollte. Aber das ist ja nur ein kurzfristiger Zock. Es geht ja genau um ein Jahr Haltedauer. Und möglicherweise kommen dann wirklich sensationelle Renditen dabei raus, wenn man dann also Märkte kauft, die in einer riesigen Bärenmarktphase sind und dann vielleicht durch Zufall eine unglaubliche Rallye oder so hinlegen. Aber also ganz wichtig ist, dass man, wenn man sich für diese Strategie interessiert und die ist tatsächlich irgendwie recht populär, dann sollte man auch wirklich darauf achten, dass man das nur mit ganz, ganz schmalem Geld macht, wenn überhaupt.
Ja, ich habe im Prinzip nur zwei Punkte. Zum einen, mich würde interessieren, könnte man vielleicht nochmal tiefer einsteigen, wie wäre die Performance, wenn ich dann im Anschluss nur ein oder zwei Quartale halte? Jetzt zum Beispiel, wir sehen ja schon manchmal den Effekt, dass natürlich im vierten Quartal schwache Märkte noch schwächer werden. Und dann erfolgt aber ein Einstieg. China-Aktien, Hongkong, wir haben ja Anfang des Jahres drüber gesprochen, haben phasenweise alle anderen Indizes abgehängt. Aber wäre dieser Effekt vielleicht noch stärker, wenn man gar nicht das ganze Jahr drin bliebe? Und das andere, ja, es sind wie die betrachteten Phasen. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Dogs of the Dow-Strategie, wo es am Ende, da werden ja nicht die schwächsten Werte gekauft, sondern man kauft jeweils am Anfang des Jahres die Werte mit der höchsten Dividendenrendite. Da merkt man auch schon, das ist so eine Strategie, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Da gab es Dekaden, mit denen, da hat man eine Outperformance erzielt. Und dann gab es aber auch ebenso lange Zeiträume, da hat man den Markt massiv underperformed. In den letzten, ja, aufgrund des extremen Momentums in wenigen Werten wird sie in den letzten zwei, drei Jahren nicht so gut funktioniert haben. Also von daher, es ist immer, wenn man es als Strategie vorstellt, als eine Strategie, why not? Es sind schon sinnlosere Bücher geschrieben worden, ganz sicher. Solange da nicht drinsteht, kann ich nicht sagen, weil ich weder Vorwort noch sonst irgendwas gelesen habe. Das ist die Strategie und ersetzt möglicherweise auch andere Strategien in der langfristigen Anlage. Dann finde ich es vollkommen in Ordnung, sowas mal vorzustellen.
Vor allem, man muss natürlich bei so einer relativ aktiven Strategie die Transaktionskosten berücksichtigen. Das muss mit rein. Neobroker, klar, kostet nichts. Aber noch wichtiger sind in meinen Augen die Steuern. Weil wenn du natürlich in einem Jahr einen fetten Gewinn machst, aber dann Abgeltungssteuer hier deine fast 30% abdrückst, in diesen Backtests bleibt das ja immer, wird es ja immer reinvestiert und verzinst sich dann weiter. Also für einen normalen Anleger hast du aber natürlich von deinen Gewinnen erstmal einen ordentlichen Teil abgegeben. Das ist ja auch ein Unterschied.
Ich möchte übrigens an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Hinweis geben, weil Sebastian, du hast vorhin auf ein Video von mir referenziert. Das ist auf meinem aktuellen Kanal, also auf dem Timo Bautzes YouTube-Kanal entstanden. Es gibt aber noch ein zweites Video, wo ich auch diese Faulbär-Strategie mit cover. Das ist damals bei Mission Money entstanden, weil tatsächlich kommt diese Faulbär-Strategie aus der Redaktion von Focus Money und wir, also der Kollege Mario Lochner und ich haben die dann also auch einmal auf YouTube vorgestellt, diese Strategie. Also es gibt zwei Videos und das jetzt nur nochmal offengelegt, dass also nur eins diese Strategie kritisch behandelt und das in dem anderen Video, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da wollte ich halt einfach nur sagen, da bin ich zu sehen und stelle diese Strategie vor. Ich glaube aber nicht in dem Sinne, hey, das ist die beste Strategie aller Zeiten oder so. Ich weiß nicht, ob ich da sehr viel Begeisterung für dieses Produkt aufgebracht habe oder für diese Strategie.
Wir suchen das Video mit deinen Jugendsünden. Ich gebe mal bei Google ein, Faulbär Timo Bautzus. Vielleicht finde ich es.
Ja, können wir jetzt wieder vielleicht die Aufmerksamkeit der Zuhörer, der Zuschauer auf meinen Sport-BH lenken. Also ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass die Leute das jetzt wieder aus den Köpfen kriegen. Oder wir gehen über zu Bill Ackman und der seltsamen Lieblingsaktie. Das Wort seltsam habe ich damit dran gehängt. Ich weiß auch nicht, ob es Bill Ackmans Lieblingsaktie ist. Denn nur weil sie groß gewichtet ist aktuell in seinem Portfolio, heißt das ja noch lange nicht, dass das also auch sein Lieblingswert ist, wo sein Herzblut dranhängt. Ich glaube sowieso, dass Bill Ackman nicht auf sein Portfolio schaut und dort irgendwelche romantischen Gefühle entwickelt. Also es handelt sich nämlich um die Chipotle Mexican Grill. 20% sind da aktuell drin von seinem, also 20% Gewicht hat die im Portfolio. bei ihm. Liegt aber auch daran, dass er dort bereits seit 2016 investiert ist und die Aktie wirklich sensationell gelaufen ist. Also Chipotle hat um 700% zugelegt, nur um da mal einen Vergleichsmaßstab hinzulegen. Der Nasdaq 100 hat im selben Zeitraum 400% gemacht, also wirklich massive Outperformance. Und Chipotle Mexican Grill ist halt, ja, eigentlich schon, kann man sagen, eine Fastfood-Kette, spezialisiert auf mexikanisches Essen, also Burritos, Tacos, bekommst du dort Bowls auch. Und ja, es ist halt irgendwie seltsam, dass die Aktie so groß gewichtet ist bei Bill Ackman. Also er hat natürlich alles vollkommen richtig gemacht. Ich will halt darauf hinaus, dass das irgendwie seltsam anmutet, weil schon ab 2016 war ja zumindest halbwegs absehbar, ich glaube, das ist jetzt kein großer Rückschaufehler, wenn ich diese These in den Raum stelle, dass halt Cloud Computing, wahrscheinlich auch das Thema KI, das Thema Cyber Security, also Technologie im weitesten Sinne, digitale Services und Produkte, das große Thema an der Börse waren. Und Ackman legt sich dann also so eine mexikanische Fastfood-Kette ins Depot. Und ja, da ist halt jetzt meine Frage, ist das so ein Wert, den ihr möglicherweise auch im Blick gehabt habt oder auch nicht? Und ob das vielleicht potenziell etwas wäre, jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr, weil, wie gesagt, die sind ja schon relativ gut gelaufen. Also Buy the Dip ist dort vielleicht ja aktuell auch gar nicht so richtig möglich. Also da müsste der Dip wahrscheinlich schon ein bisschen höher ausfallen. Aber ja, Frage an euch. Habt ihr Chipotle auf dem Schirm gehabt?
Also ich hab's 0,0 auf dem Schirm. Ich bin aber sehr gut in dem Thema Bill Ackman und Chipotle, beziehungsweise Chipotle, sagen die Amerikaner immer. Weil es gibt einen guten Podcast, den ich gerne höre, Lex Friedman. Und er hat aber 3,5 Stunden Interviews. Und es gibt ein wirklich richtig gutes Interview mit Bill Ackman, wo es auch mal mindestens 1/2 Stunde über Chipotle geht. Und da muss man sagen, die Aktie ist total interessant. Und hier hat Bill Ackman Buy the Dip eigentlich richtig gut gemacht. Er hat es 2016 gekauft, nachdem 2015 so ein E. coli-Skandal bei der Aktie war, bei dem Unternehmen. Er hat es also billig aufgekauft. Er hat gesagt, die Bewertungen sind billig. Und wenn Bill Ackman, er hat ja ein konzentriertes Portfolio, also sein aktuelles Portfolio, wo wir zumindest Einblick haben über die Offenlegungspflichten, ist fast 11 Milliarden Dollar schwer. Davon 20% in dieser Aktie ist natürlich eine Ansage. Er hat aber insgesamt auch nur 6 Werte drin. Also er ist ein sehr konzentrierter Investor. Und er hat aber gesagt, er hätte eigentlich rückblickend die Aktie länger halten sollen. Also er hat damit schon über 2 Milliarden Dollar an Gewinnen realisiert durch Teilverkäufe. Und die Restbestände, die immer noch bei 2 Milliarden sind natürlich bombastisch gelaufen, seit er eingestiegen ist. Und Chipotle hat halt da viel richtig gemacht, indem sie eigentlich, was du gesagt hast, Timo, es ist dann 2015, 16, 17 in Cloud gegangen. Und man könnte fast sagen, so dieses Unternehmen ist ein bisschen so der Cloud-Anbieter des Fastfood, weil eben es ist nicht McDonald's, sondern es ist sogenanntes Fast Casual. Das heißt, du hast gesunde Produkte, auch mit einem Art regionalen Charakter wird dort Wert drauf gelegt. Und damals war es noch zu teuer. Da hat man gesagt, naja, wieso soll ich hier dort ein Menü holen für 13 Dollar, wenn ich bei Mc's irgendwie für 8 Dollar was kriege? Und diese Bewertung, also dieser Preisunterschied hat sich jetzt mittlerweile deutlich geschlossen. Und Chipotle ist also auch einer des wenigen Unternehmen, die Corona gut überlebt haben, trotz Homeoffice, weil sie halt rausgegangen sind in die Vorstädte. Also ich muss sagen, unglaublich geniales Management, unglaublich gute Aktie. Hatte ich nicht auf dem Schirm, bin auch nicht investiert, aber also Hut ab. Bill Ackmans hat sogar rückwirkend im Podcast, wenn ich mich noch erinnere, gesagt, lieber wäre er mal dort dabei geblieben, weil er dachte, diese hunderte Millionen und dann 2 Milliarden Dollar, die er Gewinn mitnimmt, die kann er gewinnbringender woanders investieren. Das war dann nicht der Fall. Also hätte er alles einfach da drin liegen lassen, dann hätte er nochmal ganz andere Renditen heute erzielt. Aber das Unternehmen an sich ist ein geiles Ding, muss man wirklich sagen. Und interessanterweise, ich bin gleich fertig, ist ein Spin-off von McDonald's. Also die haben Anfang 93 wurde Chipotle gegründet. Und McDonald's hat Kohle reingegeben und hat dann 2006 im Börsengang alles halt verkauft und gesagt, jetzt mach dein eigenes Ding. Und dann ist die Aktie halt so richtig nochmal abgegangen. Also auch interessant, wie ein Fastfood-Gigant wie McDonald's damals nicht unbedingt die Weitsicht und den Riecher hatte, dass das mal so richtig krass werden kann mit dieser Beteiligung.
Ja, ich glaube, Split 500:1 ist geplant. Dazu musst du natürlich auch schon vergleichsweise optisch hohen Preis mitbringen. KGV von 55 für eine Restaurantkette, da sieht man eben auch, dass der Markt erkannt hat, was da drin steckt. Und ja, ich habe zu der Aktie auch nicht so viel zu sagen, aber mit Bill Ackman habe ich mich lange beschäftigt, weil ich in einem Investment von ihm mit drin war und nach einem Kursvervielfacher so unfassbar viel zu früh wieder rausgegangen bin. Das ist heute noch einer meiner Investment-Sünden, wenn man so will. Nur ganz kurz zu dem, Timo, was du sagst. Die Aktie, es ist absolut nachvollziehbar, dass du musst dir als Hedgefondsmanager letztlich suchen, wofür du stehst. Die Vorstellung, dass du einen Hedgefonds bastelst, mit dem du dann sagst, ich möchte die Marktperformance, so wie sie entsteht, zum Beispiel AI und Cloud-Business schlagen, ist völlig abwegig. Niemand hat den Nasdaq 100 letztes Jahr geschlagen. Das schafft auch ein Hedgefonds nicht, es sei denn, und das macht Bill Ackman nicht, er arbeitet mit sehr hohem Hebel. Das heißt, du suchst dir deinen Spezialbereich, wo Investoren sagen, möglicherweise werde ich aber auch in schwächeren Marktphasen dann den Gesamtmarkt outperformen können. Darum geht es ja immer. Also wenn der Gesamtmarkt 40% läuft, freuen sich sowieso alle, dann ist das nicht die Aufgabe, sondern dann gehst du irgendwo hin und versuchst eine marktneutrale Rendite zu erwirtschaften. Und das schaffst du und das schafft Bill Ackman dadurch teilweise. Ja, Pershing Square kann man ja auch an der Börse kaufen. Ist keine Empfehlung, handeln zwar deutlich unter Net Asset Value, aber natürlich, es ist High Risk und die Beteiligungsgesellschaften holen in der Regel auch nie die Differenz zum Net Asset Value auf. Das ist einfach, weil man das Risiko da drin schlechter kalkulieren kann. Und er steht eben wirklich für diese Dinger, in Krisenzeiten etwas zu kaufen oder teilweise auch Werte zu kaufen und zu sagen, das Unternehmen ist in der Krise. Das ist es dann gar nicht immer. Also er hat auch schon konzentrierte Shortwetten gemacht. Aber meine Investment-Sünde war General Growth Properties. So heißen sie. Ist aber auch echt nicht ganz einfach. Oder mein Unterbewusstsein möchte eigentlich nicht wieder drüber sprechen. Die waren ein paar Cent mitten in der Immobilienkrise. Und Bill Ackman ist da tief eingestiegen und hat gesagt, ich sehe schon, dass sie hier für ein paar Cent gehandelt werden. Ich sehe schon, dass sie jetzt kurzfristig liquidiert werden müssen. Aber die Gesellschaft, die Assets, die da drin sind, sind einfach mehr wert. Und GGP ist dann auch stets an der Börse handelbar geblieben, war in Liquidierung, haben dann neue Investoren gefunden, unter anderem Bill Ackman, mit dem sie dann aus diesem Restrukturierungsprozess wieder rausgekommen sind. Und es waren wirklich wenige Cent. Und mich hat ein Freund darauf aufmerksam gemacht, der Bill Ackman ziemlich eng folgt. Und der hatte damals, die sozialen Medien waren ja noch nicht ganz so da wie heute, aber man konnte auch heute schon auf CNBC und so weiter verfolgen, was die gemacht haben. Und er hat gesagt, ich verstehe schon, momentan ist das alles schwierig, aber er versteht überhaupt nicht, wie diese Hard Assets, die da liegen, wie die nicht milliardenwert sein sollten. Und das sind einfach kurzfristige Liquidierungs- oder Probleme der Liquidität. So, und dann habe ich mir auch ein paar Stück, das fühlte sich wirklich an, wie ich kaufe jetzt was und schmeiß das weg. Und so hat es der Kumpel von mir, der sich sehr gut auskennt damit, hat das auch gemacht. Und dann sind sie gestiegen, dann sind sie von ein paar Cent gestiegen. Ich weiß noch, dass mich sogar der Broker angerufen hat, gesagt hat, Vorsicht, da ist hier ein Kürzel dran, die sind eventuell bald nicht mehr handelbar. Und ich sage, ja, mach, das Geld muss weg. Und dann habe ich sie verkauft zum Dollar irgendwas. Das war ein Kursvervielfacher. Ja, und die Aktie hat sich im Anschluss wieder über 30, 40, 50 Dollar erholt und hat dann nochmal einen Spin-off gemacht. Die ist immer noch an der Börse, Howard Hughes heißen die, ein großes Immobilienunternehmen. Und das war so ein Meisterstück von Bill Ackman. Und seitdem folge ich ihm. Dafür brauchst du, wir lassen mir nicht, was Oliver Kahn hier gesagt hat. Also da musst du schon ziemlich harte Nerven mitbringen, weil dir natürlich jeden Tag 9 von 10 Leuten sagt, was für ein unglaublicher Dummkopf du bist, das gerade zu machen. Aber ja, habe ich nicht vergessen. Dagegen war dieses Investment die waren ja nicht mal pleite. Also, aber ja, spannend ist es allemal, diesen Leuten zu folgen.
Und könnte denn so eine super Rendite, die Bill Ackman mit der Chipotle erzielt hat, auch bei Energiekontor jetzt winken? Lars, da gab es doch ein krasses Kaufsignal.
Ja, nee, also krass war es nicht. Es sollte exklusiv sein. Und ich wollte es deshalb exklusiv oder habe es deshalb so genannt, weil ich hier eine recht klare Vorstellung habe von dem, was passieren könnte, eindeutig spekulativ zu betrachten in den nächsten 1-2 Jahren. Und exklusiv ist es deshalb, weil ich normalerweise ja nicht alle all das, was ich so mache, nun hier im Podcast verkünde. Aber Energiekonto ist meines Erachtens spannend. Wir haben es gesehen, dass einige Renewables in den letzten Wochen im Kurs angezogen sind, einige Solarwerte. Da wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube immer noch, dass die Solarbranche es nicht ganz einfach hat gegen diese sinkenden Margen durch die Überproduktion in China. Aber das große Thema Energieinfrastruktur wird definitiv auch im Bereich der Renewables eine Rolle spielen. Es wird auch Uranaktien werden gespielt, sämtliche Formen der Energieversorgung. Und man mag über Renewables denken, was man will. Man kann halt im Vergleich zum Bau eines Atomkraftwerkes, der von der Planung bis zur Fertigstellung, Frankreich hat gerade 300 Millionen bekommen, um so sowas, was sich Bill Gates vorstellt, also kleine dezentrale Dinger, wir sprechen aber immer noch über ein paar Jahre bis zur Zulassung, ist halt immer noch etwas, was, wo man sagt, möglichst keine Unfälle, es ist für das Umfeld negativ. Von daher, das dauert ein paar Jahre. Und da sind Renewables hinsichtlich der Geschwindigkeit, bis sie dann tatsächlich Strom produzieren, einfach eine Alternative, die eine große Rolle spielen wird beim Ausbau der Energieinfrastruktur. Das ist ja schon beschlossene Sache. Und dieser Mix ist meines Erachtens auch sinnvoll. So, und Energiekontor war ein Unternehmen, welches durchaus geliefert hat, aber man sieht stark schwankende Ergebnisse und so sind auch die die Schätzungen für die nächsten Jahre. Wenn die Schätzungen für das nächste Jahr getroffen werden, dann sprechen wir hier von einem KGV zwischen 14 und 18. Und das ist angesichts der Ergebnisentwicklung von diesem Jahr aufs nächste Jahr durchaus günstig. Und wenn ich mir das Ganze charttechnisch anschaue, ich gehe direkt jetzt mal auf den Bildschirm. Ja, sauber. Ich gucke mir immer, wenn wir sprechen, gucke ich mir die SAP an, um zu gucken, ob ich immer noch den besten DAX-Tipp hatte. Aber so, ich springe mal kurz rüber auf die Energiekontor. Ich sehe euer Gesicht nicht, falls ihr hämisch guckt. Aktuell, während wir das hier aufnehmen, jetzt bei 70 Euro. Und wir sind seit Monaten, seit 2022 sind wir in einer Konsolidierung. Und meine spekulative Annahme ist, dass wir im Verlaufe der nächsten 2 Jahre hier neue Hochs oberhalb von 100 Euro sehen. Was ich nicht sagen kann, ist, ob wir jetzt schon das Tief erreicht haben. Wenn also einer mit dieser Idee etwas anfangen soll und dann steigt der bestenfalls noch intensiver ein, als nur irgendjemanden im Podcast 3 Minuten zuzuhören, dann vielleicht in Tranchen, natürlich auch einen Stop legen. Also der sollte auch ein bisschen weiter entfernt sein. Die Aktie kann durchaus noch ein bisschen fallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Konsolidierung demnächst endet. Und dann besteht hier ein Aufwärtspotenzial in der Aktie. Ich bin momentan noch nicht investiert. Wir sind also alle im gleichen Boot. Und ich werde in dieser Woche auch kein Investment mehr haben, damit ich das per Sonntagabend oder morgen sagen kann. Aber ich finde die Aktie spannend. Ich weiß nicht, ich hoffe, der ein oder andere aus dieser Runde hat sie sich vielleicht auch mal angesehen und hat hier etwas zu ergänzen, vielleicht auch eine gänzlich andere Meinung.
Ich habe nur die Frage an dich, siehst du da drin potenziellen Übernahmekandidaten, so wie Encavis? Ich meine, es sind ja auch Windparkentwickler.
Mhm. Ich glaube ehrlicherweise, einige wären potenzielle Übernahmekandidaten, aber das hängt wohl sehr davon ab, wie schnell die Zinsen runterkommen. Also wenn wir in eine Phase reinkommen, in der die Zinsen sehr schnell sinken, dann glaube ich, werden wir ein Fenster sehen von 6 bis 12 Monaten, wo wir allein in Europa eine deutlich zweistellige Anzahl von spektakulären Übernahmen sehen. Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die warten auf dieses Fenster der billigen Zinsen. Und wenn der Zins sinkt, ja, dann fallen mir aber noch mehr Werte ein. Wenn er auf diesem Niveau verbleibt, ja, muss halt schon eine ganz schön hohe Marge rechnen, um zu sagen, ich finanziere hier irgendwas mit 6, 7 oder 8 Prozent.
Ja, genau, da wollte ich rauf, weil es sind ja, Energiekonto ist ja auch ein Entwickler, da ist ja doch mal ein höheres Risiko drin als bei einem reinen Betreiber. Und da ist ja gerade Zins, also Survive till 25 ist ja das große Mantra gerade, dass du irgendwie dich durchmogelst. Aber ich habe die Aktie jetzt nicht irgendwie im Depot und ich habe jetzt auch keine Intention, sie zu kaufen. Ich habe sie mir nur mal gestern intensiver angeschaut.
Ich habe mit dem Jonathan Neuscheler im letzten Jahr, also 2023, mal drüber gesprochen. Der hat die auch mitgebracht, analysiert und findet die auch spannend. Ist, glaube ich, auch selber investiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und genau, das wäre auch der Punkt gewesen, auf den ich abheben wollte, Sebastian. Also das, die haben im Wesentlichen drei Sparten. Eine Sparte ist aber komplett zu vernachlässigen. Also die macht, glaube ich, 3-4% vom Gesamtumsatz aus. Aber die beiden großen Sparten, also die Projektentwicklung, die wächst sehr stark. Ich glaube, die sind im letzten Jahr um 50% gewachsen, machen 65% vom Gesamtumsatz aus. Und die Stromerzeugung macht 32% vom Gesamtumsatz aus. Aber diese, Lars, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn sie die Ergebniserwartung treffen, dann ist da ziemlich viel Musik drin, ziemlich viel Upside. Und da ist natürlich ein fettes Wenn dran, weil, ja, wie Sebastian gesagt hat, also diese Projektentwicklung, das ist schon sehr volatil, kann es zumindest sein, ne? Oder schon risikobehaftet.
Ja, wobei der 25er Ausblick, der ist ja jetzt gerade erst gekommen diese Woche, der dürfte, so meine Interpretation, natürlich auch ganz wesentlich geprägt sein von Aufträgen, die sie bereits bekommen haben. Und klar, du hast immer noch Materialbeschaffung und so weiter und Übernahme, dazu muss die Stimmung schon sehr bullisch sein. Weil egal ob Private Equity oder irgendein anderes Unternehmen, du übernimmst gerne Unternehmen, die sehr steady Cashflow haben, wo du wirklich sagen kannst, okay, das und das und das werde ich, kann ich für meinen Schuldendienst immer bringen. Dann, wie das 20% setze ich sofort auf die Straße, sozialverträglich selbstverständlich. Und so wird das dann ja durchkalkuliert. Da willst du keine schwankenden Geschäfte. Also da zum Beispiel so ein Restaurantgeschäft ist da sehr viel attraktiver. Oder wenn eine Exxon, wenn eine Pioneer oder eine Hess übernommen wird, ja, da kannst du die Cashflows ansehen und weißt ganz genau, das kann ich für einen Schuldendienst nehmen. Das ist bei so einem Entwickler natürlich deutlich schwieriger. Deswegen haben wir ja auch gesehen bei Encarvis, das ist ja, ich meine, da war ziemlich viel Hü und Hott und man muss auch gucken, von wo die Aktie kommt. Also wer die Aktie langfristig gehalten hat, der ist ja trotzdem kein Happy Camper. Also da gibt es sicherlich interessantere. Für mich wäre das wirklich der Punkt, dass wir einfach die Nachfrage so stark sein dürfte. Ja, und ob das Management die Visibilität hinsichtlich der Ergebnisse fürs nächste Jahr hat. Den Credit gebe ich Ihnen mal. Am Ende orientiere ich mich aber am Preis. Wenn ich den Einstieg erstmal habe, dann habe ich im selben Moment auch meinen Stop. Und wenn ich verkehrt liege, werde ich wieder ausgestoppt. Sowas ist ja dann nicht 5% oder 10% in meinem Portfolio, sondern hat in der Regel ein Risiko von 1%. Also wenn es schief geht, dann ist 1% der für die aktive Anlage zur Verfügung stehenden Summe weg.
Das ist schon wie dieser Beipackzettel, ne?
Wie so ein Disclaimer,
Risiken,
ja.
Risiken und Nebenwirkungen.
Absolut Apotheker, genau.
Wo würdest du denn einen Stop bei der Porsche-Aktie setzen, die du sowieso niemals kaufen würdest, nehme ich an?
Wieso niemals?
Weil du keine Automobilaktie
hast. Ja, immer noch genug Leute, die sich da... Also Autoaktien fasst du nicht an, aber vielleicht siehst du ja Porsche auch als Luxusgüterkonzern. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wer weiß, wo sie noch hingehen. Also wenn Porsche sein Geschäftsmodell ändert... dann
wenn die auf einmal Windparks betreiben.
Nee, das muss nicht unbedingt sein. Nee, was weiß ich. Also wunderbare Überleitung erstmal. Aber solange Leute sich auf Motorhauben platzieren werden in Insta-Stories, solange wird es wahrscheinlich auch, das ist jetzt gemein. Nicht alle Porsche-Fahrer machen Insta-Stories drauf, aber viele.
Und wo würdest du den Stop platzieren?
Hallo, ist dein Thema, nicht meins, oder?
Na gut, okay, dann fange ich an. Ja. Also, warum habe ich das Thema mitgebracht? Wir reden wohlgemerkt von dem Autobauer, nicht von der Holding. So, das erstmal vorweggeschickt. Also, ich habe die Frage gestellt, Autoaktie oder Luxusplay? Und zwar ist mir, ich habe ja kein wirklich großes, gesondertes Interesse eigentlich auch an der Autoindustrie, aber man schaut ja doch dann ab und zu mal drauf. Wir hatten ja auch kürzlich jetzt die VW-Hauptversammlung und so weiter. Und dann habe ich mal so ein bisschen geschnuppert. Also nur bei den verkauften Einheiten. Jetzt wirklich wohlgemerkt, ich schaue jetzt erstmal nur auf die verkauften Einheiten, auf die verkauften Autos. Da ist es so, dass VW irgendwas um die 4,8, 4,9 Millionen Autos pro Jahr circa verkauft. Dann haben wir Ferrari, die verkaufen 13.600 Einheiten pro Jahr. Also riesiges Gap. So. Das eine ist ein Massenhersteller und das andere, also Ferrari ist ja auch in vielen Depots drin und läuft dort aber nicht letztendlich als Autoaktie, sondern als Luxusgüterkonzern, kann man sagen. Und ich habe jetzt mal auf Porsche geschaut. Die verkaufen 320.000 Einheiten pro Jahr, haben sie zumindest 2023. Die Aktie notiert bei 75 Euro unter IPO-Preis. Und da ist jetzt halt die Frage, buy the dip, weil die machen ja eine Nettomarge von 11-12%. Und wenn man sie unter dem Label Auto laufen lassen würde, dann wäre das eine Nettomarge, die für so einen Autobauer eigentlich gar nicht verkehrt wäre. Also ist auf jeden Fall höher als das, was VW und BMW und so weiter machen. Und ja, in puncto Cashflow, jetzt nur mal ganz grob den Outlook sozusagen da reingeschaut, da sieht es im Wesentlichen auch ganz gut aus mit den Steigerungen, die prognostiziert werden für die kommenden Jahre. Und diese Frage, Autoaktie oder Luxusplay, wie würdet ihr es bewerten? Und je nachdem, wie ihr es bewertet, wäre das überhaupt ein interessanter Wert für euer Portfolio?
Ganz kurz nur, Timo. Wir sprechen aber schon, also der Gewinn wächst so zwischen 7-9%, ne? Das sind auch nicht ganz die gleichen Zahlen wie bei einigen anderen Automobilherstellern, also Luxus-Automobilhersteller. So viele gibt es ja jetzt auch wieder nicht, ja. Mhm. Und es gibt einige wie Aston Martin, die laufen also auch noch deutlich schlechter, muss man auch sagen. Ja. Wo kommt der Trigger her für den Kauf? Also, wenn es eine Luxus, die Marge ist nicht hoch genug für Luxusgüter. Aha. Insofern ist es für mich schon ein Automobilhersteller und vergleichbar mit denen, die du eben genannt hast. Und die Aktie ist auf dem Niveau nicht teuer, keine Frage. Aber man muss sich ja immer fragen, wo kommt der Trigger her, dass jetzt die Investoren sagen, die Anleger sagen, jetzt kaufe ich die Aktie aber. Also was ist die Erwartungshaltung? Wie viel mehr bekomme ich, als wenn ich Aktie XYZ aus dem Bereich Konsumgüter oder sowas kaufe. So, das ist, Dividende ist ja auch nicht mehr so unattraktiv. Ja, also ich will die Aktie, ich kann sie gar nicht schlecht reden, weil an sich ist sie zu günstig, um sie schlecht zu reden. Aber ich glaube, viele, wenn sie den Kursverlauf sehen, denken ja eher an steigende Kurse. Und warum? Warum steigt die Aktie jetzt deutlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich dir jetzt ehrlicherweise auch nicht beantworten. Die Fragestellung ist daher gekommen, weil ich halt, hey, die sind so mittendrin. Also die verkaufen keine Millioneneinheiten, die verkaufen aber trotzdem wesentlich mehr als Ferrari. Also was ist denn das eigentlich? Oder ist das so eine Art Hybrid? Weil ich würde sagen, die Brand, also die Strahlkraft dieser Marke, ist schon eher im Luxusbereich anzusiedeln. Und ich meine, so ein Porsche ist immer noch ein cooles Statussymbol. Absolut. Also für viele zumindest, ja. Und insofern ist das jetzt für mich die Frage halt wirklich gewesen. Also welche Maßstäbe setzt man jetzt an, wenn man auf diese Aktie schaut? Und ich höre daraus, dass du tendenziell eher diesen Luxusgütermaßstab ansetzen würdest und dann halt zu dem Ergebnis kommst, nee, das ist eigentlich keine attraktive Bewertung.
Ja, nee, also eigentlich ist es für mich ein Automobilbauer schon, aber eben einer mit einer Kundschaft, die, ich erwarte jetzt keine großen Umsatzeinbrüche bei Porsche, selbst wenn sich die, das ist schon der Kundenkreis, die sonst natürlich, das gibt ja, ist ja auch klar belegbar, also es gibt ja genügend Studien, wer sich wann in welcher Phase seines Lebens einen Porsche kauft oder beziehungsweise leisten möchte und so weiter, ist ja nicht nur, die ganzen Wagen werden ja nicht nur in Deutschland verkauft, sondern Porsche hat einfach ja überall einen starken Namen und hatte früher auch eine unglaublich geile Werbung, als sie noch die Stimme von Robert De Niro die Werbung haben einsprechen. Es waren einige der besten Spots ever, unglaublich gut. Und ich werde auch nie vergessen, ich habe immer noch versucht, das kostet aber mittlerweile sehr viel Geld und ich komme trotzdem nicht ran, das Original Porsche 911 Plakat, was in der Serie Jerry Seinfeld hinten in seinem Apartment hängt. Da hebt der 911er, hebt so ab, da würdest du heute sagen, ach du Kacke, das war aber noch vor Elchtest und so weiter. Also super Ding und ich mag auch fast das ganze Marketing drumherum sagt mir noch eher zu als der Wagen, wahrscheinlich auch, weil ich zu groß bin, um so tief runterzukommen. Also ich glaube, die werden weiterhin ihre Wagen verkaufen, ich frage mich jetzt eben nur aus Anlegersicht, was ist der Trigger? Kann das Wachstum jetzt deutlich gesteigert werden? Also steht das irgendwie an? Ist das sehr wahrscheinlich angesichts der Tatsache, dass natürlich mittlerweile es auch viele andere Anbieter gibt, die auch Sportwagen herstellen, also zumindest mal ein bisschen hier abgreifen könnten. Und haben Sie die Möglichkeit, jetzt extrem einzusparen? Wahrscheinlich auch nicht. Haben Sie eine glasklare Strategie, dass Sie sagen, wir machen nur Verbrenner oder nur noch Elektroautos? Das ist einfach, für mich fehlt die und da mache ich dem Vorstand jetzt gar keinen, der hat eine Menge zu tun, weil er ja mittlerweile alles im Konzern regelt. Das finde ich auch nicht ideal, aber also Herr Blume heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Für mich fehlt der Trigger, warum die Aktie in 3 Jahren 50% höher stehen sollte.
Du hast da einen
Punkt. Ja, auf jeden Fall danke erstmal. Sorry, Sebastian, ganz kurz. Danke erstmal für dieses kleine, geile 90er-Revival mit Jerry Seinfeld und der Porsche-Werbung mit Robert De Niro. So, das wollte ich jetzt nur
Stimme,
mal kurz
nur anwerfen. Stimme, nur seine Stimme. Nur die deutsche Synchronsprecherstimme. Ob Robert De Niro im Original, weiß ich nicht.
Sebastian, jetzt bist du.
Ach so, jetzt, also, ich mach's kurz, weil ihr habt das gut beleuchtet. Ich habe mir gestern auch, also ich mache mir öfter Gedanken über die Porsche-Aktie, wenn ich mal Meldungen sehe, aber ich sehe auch nicht, wo jetzt die Fantasie hierher kommt und du hast dann noch ein bisschen China-Risiko und Lars hat es auch gesagt, du hast dann die Stimmrechtsverteilung und du hast dann die Beteiligungen durch VW wieder drin. Also vielleicht wäre Porsche, wenn sie viel mehr entscheiden könnten und eigenständiger wären, viel erfolgreicher, aber für mich ist es eine klassische Autobauer-Aktie einfach. Also ihr wisst, ich investiere gern in die großen Luxusunternehmen LVMH oder Hermes und Ferrari ist halt Hermes. Also diese Verknappungsstrategie, dieser Brand, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga auch für eine Preissetzungsmacht als bei Porsche. Und von daher...
Ich kann mir bei Ferrari nur diese E-Strategie nicht vorstellen, dass das aufgeht. Ich glaube, so ein Ferrari...
Der gar nicht bei Ferrari. Also mal gucken, wohin es geht.
Aber vielleicht das machen die wenigen, das haben sie schon vorgenommen.
Ich weiß, dass sie es machen, aber dann bauen sie im Zweifel wahrscheinlich einfach wieder den klassischen Verbrenner, weil die paar Modelle im Jahr, da findest du weltweit immer irgendwelche Sammler. Ich meine, diese Autos werden ja auch teilweise gekauft, in der Garage gestellt, nur weil du das Modell sammelst und du weißt, es steigt im Wert. Also das ist halt extrem exklusiv, was Ferrari macht. Aber habe ich auch nicht im Depot, weil ich da anfangs dachte, naja, Autoaktie brauchst du dir nicht angucken, war aber ein strategischer Fehler. Muss ich echt sagen. Also Ferrari war ganz anders gelagert.
Ja. Ich möchte zu Ferrari noch sagen, ich finde es total nachvollziehbar. Noch weniger, ich bin mir sicher, es gibt einige Porsche-Fahrer, die fahren wahrscheinlich auch Strecke damit und haben insofern eine Menge Spaß auch mit ihrem Auto. Und ich spreche jetzt natürlich vom 911er und nicht von hier von der Kutsche morgens zur Kita hin und dann Cappuccino holen, sondern ich meine den echten Porsche. Aber beim Ferrari, ich glaube, niemand fährt Ferrari-Strecke. Das ist perfekt, ein E-Auto zu haben, was in 1,9 Sekunden auf 200 ist, weil das fährt sowieso nur in Saint-Tropez, Monaco. Hundertprozentig ist die durchschnittliche Strecke, die ein Ferrari-Fahrer zurücklegt, immer unter 200 Kilometer. Und dann wird das Ding auch wieder gewienert und kommt wieder in die Garage zurück, auf dem Marmorboden, beheizt natürlich. Eigentlich perfekt für eine E-Auto-Strategie.
Aber diese 10 Minuten, die du da unterwegs bist mit deinem Ferrari, da soll es richtig jaulen und da
soll's krachen. Ja, weil du fast 50 bist und im Kopf noch älter. Aber die jungen Leute, die jetzt Silicon Valley, die sich das leisten kann, jetzt wird's gemein. Aber du hast angefangen mit dem Sport-BHs. Jetzt wundere dich mal nicht, dass es hier dreckig wird. Also die jungen Leute aus dem Silicon Valley, die Bitcoin-Millionäre, die müssen dieses Brummen nicht mehr hören, um sich männlich zu fühlen. Die gucken auf ihr Konto und sagen,
aber dann kaufen, ich bin ein geiler Mann. Aber dann kaufen die auch keinen Ferrari.
Bitte?
Jede Wette. Dann kaufen die auch keinen Ferrari. Wenn du nicht Wert legst auf Statussymbole und auf Kraft und Power und ich bin
mehr. Hast du mal ein Elektroauto gesehen? Da werden dir die Gesichtsfalten aus dem rausgezogen, wenn du da drauf drückst.
Ja, ich weiß. Ist
Kraft und Power.
Ich bin jetzt kein Ferrari gefahren, aber ich bin Tesla gefahren und selbst da war es schon eine Rakete. Und aber das machst du nicht mit einem Ferrari. Also ja, Leute, schreibt es in die Kommentare.
Männer mit behaarten Unterarmen und Goldkette müssen noch dieses Wumm, Wumm. Das ist noch ein paar Leute, das klingt ja auch geil. Der alte, hallo, so ein V8 ist schon gut, aber das stirbt aus. Das sind wie Dinosaurier. Die fressen sich nachher selber und treffen sich noch auf Parkplätzen und das stirbt aus. Klar. Alles vorbei.
Gib's auf deine kleine Rebellion Die musst du jetzt aufgeben. Denn Sebastian kommt jetzt zu der größeren Rebellion, die gerade stattfindet, am Anleihemarkt, nicht wahr?
Genau, machen wir es noch zum Ende kurz. Einfach nur eine Info, die perfekt heute auch zum Themen, unserer Themenwahl passt. Und Lars und ich hatten ja gerade schon drüber gesprochen, dass wir für dieses Jahr positiv gestimmt sind, aber dass es nächstes Jahr deutlich wackeliger werden könnte. Und da nur mal als Info, was man so am Rande beobachten kann, aber ich werde es natürlich hier auch gerne mitbringen, ist, dass wenn man in den USA mal guckt, da muss sich ja die Regierung dort refinanzieren durch entsprechende Anleihenverkäufe. Und wir haben jetzt in dieser Woche auch gesehen, dass die Nachfrage nach diesen Anleihen zwar da war von Investoren, aber nicht so hoch mehr wie früher. Also man misst es an dem Verhältnis, wie stark solche Anleihenauktionen dann auch hinterher überzeichnet sind. Und daran lässt sich halt dann schon ableiten, okay, hier werden 10 Milliarden aufgesammelt und Leute wollen für 50 Milliarden Dollar hier Anleihen haben oder nur für 20. Und da zeigt sich aktuell schon so eine Rebellion, auch bei den längeren Zinsen, die aktuell steigen, dass so diese, früher wurden das die sogenannten Bond-Vigilantes genannt, also so eine Anleihenbürgerwehr, könnte man sagen, die kamen in den 90ern auf den Plan und haben gesagt, sie tragen jetzt nicht mehr dieses große Defizit, was in den USA damals entstanden ist, mit. Und die Konsequenz war, dass man dann einfach auch Sparmaßnahmen gestartet hat, dass unter Bill Clinton auch der Haushalt teilweise ausgeglichen war, auch sogar ein Überschuss mal erzielt wurde, weil man einfach gesagt hat, okay, wenn diese Bond Vigilantes hier nicht mehr das mittragen, wenn die uns kein Geld geben, dann haben wir ein Refinanzierungsproblem. Und aktuell so ganz im Kleinen, nicht nur diese Woche, auch davor, sieht man, dass so eine Rebellion gerade startet oder denjenigen, die amerikanische Staatsanleihen halten, was sich wahrscheinlich jetzt nicht vor der Wahl, weil damit Geld alles wieder zugedeckt wird, wir hatten es vorher dargelegt, irgendwie zum Problem werden wird. Aber im nächsten Jahr könnte es durchaus sein, dass diese großen Defizite, die, egal wer gewählt wird, wahrscheinlich unter Trump sogar noch mehr ausgeweitet werden als unter Biden, aber da ist die Tendenz steigend. Und auch die Schulden der USA mit 35 Billionen ist die Tendenz steigend. Und da sagen irgendwann die Gläubiger, naja, wir tragen es zwar noch mit, weil wir an die Amerikaner glauben und an die Wirtschaft, aber nicht mehr zu 4,6%, sondern wir wollen mehr sehen. Und das könnte im nächsten Jahr dann schon einer großen Diskussion führen, wenn diese Rebellion also größer wird, der Anleihenkäufer, dass wir durchaus im Markt noch mehr Volatilität sehen und auch mal Rücksetzer. Das wollte ich jetzt nochmal ergänzend zu unserem vorherigen Thema mal mitbringen, was wir auf dem Schirm haben sollten. Weil es ist schon interessant, da war in den letzten Jahren gab es da nie irgendwie Probleme mit der Schuldenfinanzierung der USA. Jetzt werden alle doch ein bisschen skeptischer. So viel dazu.
Dann ist das möglicherweise auch der Grund, also ich gehe nochmal zurück auf Thema 2, warum du sagst, das könnte jetzt also Korrektur eher kurzfristiger wegen dem
also Anstieg. Wenn jetzt, dann nur, weil es Leute wie ich ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber das Problem sehe ich erst 2025. Also das ist jetzt für die Nerds, die sich eine amerikanische Anleihenauktion mal angucken, wie überzeichnet die ist. Da glaube ich jetzt nicht, dass die große Angst entsteht. Aber wenn natürlich hier die Zurückhaltung größer wird und einfach Leute, ich meine, der Zinssatz ist ja der Preis des Geldes. Und wenn du sagst, pass mal auf, ich nehme gerne amerikanische Staatsanleihen, ich zeichne hier für 1 Milliarde als Pensionsfonds, aber nicht für 4,5%. Weil aufgrund eurer Schulden und eurer Ausgabenwut muss ich 5,5% sehen, weil ich das Risiko sonst nicht kompensiert bekomme. Das ist das, was 2025 in meinen Augen durchaus ein Problem werden könnte. Und vor allem auch, wenn die Fed die Zinsen jetzt senkt, angenommen, wir bekommen wirtschaftliche Probleme, dann ist es ja noch weniger Preis, was für Geld bezahlt wird. Und dann könnten diese Leute, die Anleihen kaufen, sagen, das reicht uns einfach nicht, weil ihr viel zu viel Geld ausgibt und weil hier die Stabilität, die ganze Tragfähigkeit in unseren Augen einfach ein bisschen ins Wanken gerät.
Aber Moment, also sagen wir, die Zinssenkung kommt, aber die Anleiheninvestoren sagen, na gut, aber wir wollen jetzt trotzdem weiterhin 4,5% haben von euch für 10-Jährige oder vielleicht sogar einen Schnaps mehr, weil wir halt einfach unser Risiko besser vergütet haben müssen, dann wäre das aber im Umkehrschluss ziemlich bärisch für auf jeden Fall Gold, dann auch für Silber, dann können wir unsere $100 höchstwahrscheinlich vergessen, oder? Kurzfristig.
Du musst unterscheiden, wenn die Fed den Zins senkt, ist es ja immer am kurzen Ende. Die Anleiheninvestoren bei 10-jährigen Laufzeiten ist hier über den Kapitalmarkt gebildet bei längeren Laufzeiten. Das passiert ja dort. Die Frage ist eigentlich weniger, wie viel Zins dann bezahlt wird, sondern auch vor allem, wo die Inflation dann steht. Also du musst auf den Realzins schauen. Und der Realzins aktuell ist aber so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Und das hat aber Gold und Silber bis jetzt wiederum nicht beeinträchtigt. Also hätten wir vor 2 Jahren gesprochen, hätte ich gesagt, ja, das belastet. Aber aktuell sehen wir eine krasse Entkopplung von diesem Realzins in den USA bei den Edelmetallen, was wiederum dafür spricht, dass wir hier einen Käufer haben mit tiefen Taschen, der einfach Gold kauft, egal was aktuell los ist. Also wir sind momentan in einer sehr interessanten Welt, wo sich vieles, was lange gegolten hat, ein bisschen entkoppelt oder auch total entkoppelt hat. Das werden wir sehen. Aber ich sehe da die Probleme jetzt von dieser Rebellion, die sich gerade aufbaut, erst im nächsten Jahr. Vielleicht geht es ja auch irgendwo, vielleicht geht es auch unter und wir hören nichts mehr davon.
Und noch eine ganz kurze Frage.
Gerne.
Gold tatsächlich aktuell eher als Substitut für US-Anleihen? Also wenn wir jetzt schon dabei sind, das entkoppelt sich und möglicherweise geht die Nachfrage von dem einen Asset eher rein ins andere?
Ich würde sagen, du hast es als Substitut definitiv im Bereich von China und anderen Ländern, die einfach ihr Geld nicht mehr in amerikanischen weniger in amerikanischen Staatsanleihen halten. Das hieß auch deutliche Rückgänge. China hatte ja mal über deutlich eine Billion Dollar in USA investiert. Aktuell sind wir bei 750 Milliarden herum. Also die schichten um. Wenn du jetzt natürlich ein globaler Portfolio-Manager bist, dann kommt halt darauf an, wie viel Staatsanleihen du hast in USA und Gold. Also ich habe auch amerikanische Staatsanleihen. Da halte ich einen Teil meiner Liquidität drin, dass ich auch mal nachkaufen kann bei einer deutlichen Korrektur oder bei einem Crash, aber es schadet ja nicht, auch Gold im Portfolio zu haben als absolute Versicherung. Aber was China angeht, sage ich glaube, da ist entweder oder und da geht es ganz klar in Richtung Gold, weil Gold mehr oder weniger sanktionsfrei ist und eben halt nicht zu einer Waffe wurde wie der Dollar.
Ja, also ich glaube, wer als deutscher Privatanleger sich solche Auktionen von Staatsanleihen anschaut, der fährt entweder Audi e-tron oder so ein Lastenfahrrad. Eins, dazwischen sehe ich nichts. Mehr habe ich dazu nicht beizutragen.
Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Ja, ciao. Vielleicht. Gucken wir mal. Also, bis dann.
Bis dann. Danke.